Kultur denken, der Podcast des IFK Wien.
Herzlich willkommen. Sie befinden sich in meiner Podcast-Reihe Nichts Besonderes, die sich dem alltäglichen, beiläufigen, vielleicht unscheinbaren oder massentauglichen verschrieben hat und danach fragt, was gerade daran, also an dem, was eher kein Aufsehen erregt, vielleicht doch auf- oder erregend sein kann. Heute habe ich Insa Härte die Freude, Dr. Eva Lakiesz-Waniek zu Gast zu haben. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung zu dieser spannenden Podcast-Reihe. Nichts Besonderes, ja. Ich bin Philosophin, ich habe Philosophie studiert und habe auch die Ausbildung zur Psychoanalytikerin gemacht. Meine Schwerpunkte sind Sprachphilosophie, auch Kunst und Ästhetik und natürlich auch Fragen der Psychoanalyse und der Subjekttheorie. Aber ich glaube, damit würde ich es gern belassen, als kurze Vorstellung.
Okay, mit Eva möchte ich heute über das Wetter reden. Das Wetter ist ja zunächst vom Alleralltäglichsten, könnte man sagen. Wir sind dem Wetter, trotz aller Versuche, dem entgegenzuwirken, stets und ständig ausgesetzt. Schon eine Reihe von Sprichwörtern zeugt davon, also der April macht, was er will oder Wind und Wetter trotzen, welche sich eben nicht um die Belange des Menschen scheren. Zugleich steht, über das Wetter zu reden, für die nichtssagende Alltagsunterhaltung schlechthin, wie der Literaturwissenschaftler Michael Gamper bemerkt. Die Wetterrede erscheint im Smalltalk als eine Art sichere oder recht harmlose Basis in potenziell verunsichernden sozialen Situationen, durch die man Kontakt bzw. Distanz ausbalanciert. Dabei ist das Wetter nicht nur als Phänomen, sondern auch als Thema starken Wandlungsprozessen unterworfen. So geht es bei meinem heutigen Gast auch um Aspekte der in diesem Fall europäischen Kulturgeschichte des Wetters. Und dabei zeigt sich schnell, dass dieses Thema heute in Zeiten des viel diskutierten Klimawandels, der ja als längerfristige Entwicklung das jeweils spürbare Wetter beeinflusst, gar nicht mehr so unverfänglich, vielmehr politisiert erscheint. Nun ist dein Ausgangspunkt, Eva, von dem aus wir ja auch wieder auf diese aktuellen Bezüge zurückkommen können, ein psychoanalytischer. Und aus einer solchen Sicht können, wie du einmal einen Kollegen zitierst, auch trivial daherkommende Feststellungen wie »Das Wetter ist heute so schön« manchmal mehr als einfach eine Aussage über Sonne oder Regen sein. Sie können auch Unbewusstes, zum Beispiel über die jeweilige Beziehung, transportieren. Wodurch wiederum gerade die Konversation über das scheinbar unwichtige Alltägliche für manche eine gewichtige bis unüberwindbare Schwierigkeit darzustellen vermag. Insbesondere hast du dich mit dem Wetter vor dem Hintergrund Lacanscher Theorien auseinandergesetzt und besagtes Thema, wie es im europäischen Kulturraum auftaucht, anhand der Lacanschen Register des Symbolischen, Imaginären und Realen analysiert. Aber vielleicht zunächst noch einen Schritt zurück. Wie bist du zum Wetter gekommen? Was hat dich gereizt, daran zu arbeiten? Was bedeutet Wetter für dich?
Es gab mehrere Anlässe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ganz konkrete Anlässe. Der eine Anlass war, dass eine Kollegin von mir, Sophia Pandeliadou, eine Konferenz zu Kairos, also zum richtigen Augenblick, teilweise auch Wetter, von der Bedeutung her gemacht hat. Also diese Tagung hieß Kairos, Recall of Earth. Und sie hat versucht, zu diesem Thema verschiedene Referenten und Wissenspositionen oder Diskurse, Vertreter verschiedener Diskurse einzuladen, um von verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema hin eine gemeinsame Diskussion in Gang zu bringen. Zugleich hat es eine sehr schöne Ausstellung, sie macht auch Ausstellungen, künstlerische Werke zu diesem Thema gegeben. Also es hat da sozusagen dann von verschiedenen Seiten dieser Diskurs angefacht worden, und das war eine wirklich sehr gelungene Konferenz und Ausstellung. Und ich bin dazu eingeladen worden, etwas beizutragen, und ich habe mich damals gefragt, was könnte denn der Beitrag der Psychoanalyse zu diesem Thema sein? Weil es ist ja nicht unbedingt naheliegend, psychoanalytisch auf dieses Thema, auf diese Fragestellung zu antworten. Und das hat mich dann gereizt, mit Lacans Erkenntnistheorie, mit dem realen, symbolischen und imaginären, das einmal durchzuspielen. Aber es war natürlich ein Versuch sozusagen, er hätte auch schief gehen können. Aber es hat sich dann anderes erwiesen. Also ich habe das eigentlich sehr fruchtbar gefunden, das einmal durchzudenken, das Verhältnis über diese drei Kategorien. Daneben hat es diese Erfahrung mit Marc Morali gegeben. Das ist ein Psychoanalytiker, ein französischer Psychoanalytiker aus der Straßburg, den ich damals, also vielleicht ein Jahr vorher, bei einem Vortrag hörte über die Ursache des Begehrens. Und der hat eben begonnen, seinen Vortrag zu gestalten, indem er über das Wetter gesprochen hat. Und sein Beitrag war eben in diese Richtung, wenn Sie jemanden hören in Ihrer Praxis, der Ihnen eben erzählt, wie schön das Wetter heute ist, dann müssen Sie das sozusagen als eine unbewusste Botschaft deuten, wo es nicht nur um das Wetter geht, kann ja schön sein, sondern als Ausdruck seiner psychischen Situation, aber auch sozusagen im Hinblick auf den anderen. Ja, das ist so wie, es sagt etwas, wenn jemand sagt, ach, das Wetter ist heute schön, oder sagt, na, grauslich heute nicht, das ist fürchterlich, nicht? Also das ist sozusagen eine vielsagende, eine signifikante Situation seiner Befindlichkeit in Bezug auf den anderen. Das war da, ja, das waren sozusagen meine Anhaltspunkte. Einerseits diese Einladung zu diesem schönen Dialog oder Diskurs, andererseits diese Evidenz von dem, was der Marc Morali da bereits vorbereitet hat. Und das habe ich dann verbunden. Das war dann sozusagen die Möglichkeit, das konkret zu verbinden.
Ja, genau, weil man ja sagen kann, Wetter an sich ist ja nicht gut oder schlecht, sondern das hat ja sozusagen dann was mit der Befindlichkeit sowieso schon zu tun, wenn man sagt, es ist grauslich. Ne? Auch,
genau.
Genau, ja.
Genau, ja. Ja, ja, ja. Das, genau. Das ist sozusagen am Anfang meiner Auseinandersetzung gestanden.
Ja.
Diese beiden Geschehnisse, könnte man sagen.
Genau.
Ja.
Genau. Zentral für deinen Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann ja auch, dass du sagst, eben, dass das Wetter als ein Signifikant des Begehrens funktioniert.
Genau.
Ne? Und dass das etwas auch über das Verhältnis des Subjekts zum Realen und zur Kultur aussagt. Und vielleicht können wir da einsteigen. Also, dass du sagst, inwieweit würdest du sagen, funktioniert das Wetter als Signifikant des Begehrens, und was heißt das eigentlich?
Ja, also signifikant ist ein Lacanscher Begriff, also er konzentriert sich mehr auf den Signifikanten als auf das Signifikat. Beides kommt von Saussure aus der Sprachwissenschaft. Und Begehren ist, wie gesagt, die Befindlichkeit. Also da gibt es diese Verbindung eben zur Befindlichkeit des Subjekts, im Hinblick natürlich auch immer mit dem anderen, aber auch im Kontext der Gesellschaft. Und signifikant ist sozusagen ein kleiner, jener Zeichenträger, der das sprachliche Zeichen konstituiert, im Sinne, dass es hier eine Verkettung immer mit anderen Signifikanten gibt. Also kein Signifikant steht allein, sondern wir haben ein bedeutungsgenerierendes System, und das ist ein Teil davon, der in dieser Kette zu verstehen ist. Signifikant des Begehrens, das Subjekt begehrt, das Subjekt ist nach Lacan gekennzeichnet durch ein bestimmtes Begehren im Hinblick auf seine Objektbeziehungen, aber auch im Hinblick auf ideelle Objekte, könnte man sagen. Und die Idee war, dass das Wetter so ein Signifikant ist, der dieses Begehren des Subjekts zum Ausdruck bringt. Also man könnte sagen, das Wetter ist ein Signifikant, der auf das Begehren des Subjekts antwortet, der ihm Form gibt, der ihm Darstellung gibt. Ja.
Ja. Ja. Du hast ja jetzt schon von der analytischen Situation gesprochen, wo das eine Rolle spielen kann. Du hast das dann ja aber auch aufgegriffen in der Literatur zum Beispiel, ne, oder auch in anderen kulturellen Produktionen. Also spannst da auch einen Bogen unter anderem von der Sturmhöhe, von der Emily Bronte zu der Rocky Horror Picture Show. Also so auch über verschiedene Medien und Zeiten hinweg. Was würdest du sagen? Wo siehst du da die Verbindung? Was ist da sozusagen das, was sich so durchzieht?
Ja, mir ist auch recht schnell aufgefallen, dass das Wetter zum Beispiel in der Literaturgeschichte oder in der Literatur einfach der europäischen Literatur oder der abendländischen Literatur interessanterweise immer eine wichtige Rolle spielt. Ja. Ich habe da zum Beispiel auch schon an den Minnediskurs gedacht, wo das war so das Erste, was mir eingefallen ist spontan, dass das Frühlingswetter für die erwachende Liebe steht, eine Metapher für die erwachende Liebe, beziehungsweise der Herbst und der Winter für das Erlöschen einer Liebesbeziehung oder wenn nicht sogar auch für den Tod des Subjekts, nicht der Winter. Ja. Und von dem her habe ich das dann so ein bisschen durchdacht, weiter dann sozusagen in die Klassik, eben an zum Beispiel an diese Bewegung von Sturm und Drang. Nicht, das ist ja unglaublich, was hat der Sturm da mit dem Drang zu tun, habe ich mich gefragt. Und ich hatte so bei diesen Recherchen so ein bisschen den Eindruck, dass das dass sich diese Metapher des Wetters, ja, also für die Befindlichkeit oder das Begehren des Subjekts, fast so etwas wie konventionalisiert hat, wenn man dann zum Beispiel auch an die Romantik denkt, was sich da mit Sturm und Drang oder vielleicht schon vom Mittelalter her andeutet, das ist immer sozusagen bildhaft fast eine Stilistik geworden, ja, wenn man über das Wetter redet. Und das war dann erstaunlich auch zu sehen, dass das eigentlich nach wie vor noch funktioniert, wenn wir zum Beispiel, also bei der Emily Bronte war es die Sturmhöhe, das war sozusagen der Ort, in dem dieses Geschehen statt, also die Geschichte des Romans stattfindet. Ja. Das ist so ein bestürmter Gutshof in Schottland, glaube ich, war das in Schottland oder im Norden von England, wo eine ganz bewegte Liebesgeschichte, die nicht gestattet ist nach viktorianischen Vorstellungen, ihren Lauf macht, ihren tragischen Lauf auch nimmt. Dass ein Motiv ist, das wir zum Beispiel auch noch in der Rocky Horror Picture Show finden, wenn dieses Ehepaar, dieses jung verheiratete Ehepaar in eine fürchterliche Gewittersituation kommt und völlig durchnässt, um Aufnahme in diesem sonderbaren Schloss bittet, anklopft und mit Blitz und Donner ihm dann geöffnet wird und dann diese Geschichte dann den Lauf nimmt, wo sozusagen die konventionellen Vorstellungen von das, was ein heterosexuelles Hochzeitspaar in der Nacht erleben würde, ordentlich durcheinander gebracht wird.
Ja. Ja. Also könnte man ja fast sagen, wenn du hast einerseits davon gesprochen, dass es so eine Art von konventioneller oder konventionalisierter Bildsprache ist, aber vielleicht gerade auch jetzt in diesen Beispielen, die du genannt hast, auch für das Unkonventionelle, ne? Also das ist
ja ein Bruch damit.
Ja, nicht, genau. Also gerade nicht das Alltägliche, sondern dann das Außeralltägliche, was alles durcheinander wirbelt. Ja. Was einen so aus dem Gewohnten schleudert.
Ist. Ja. Das Stürmende bleibt in der Kraft, könnte man sagen. Ja. Oder das, was nicht vorhersehbar ist, was einen durcheinander bringt.
Und dafür wird dann ein konventionelles Bild gefunden, quasi mit dem Sturm zum Beispiel. Ne? Oder?
Ja, das funktioniert nach wie vor.
Ja. Genau. Gibt es da auch sowas wie eine, könnte man sagen, sowas wie eine spezielle Wetterästhetik? Also verschränken sich da die Inhalte, die Wettermetaphern zum Beispiel auch mit der Form des Schreibens, würdest du sagen? Also fluten die Worte und Bilder dann selbst zum Beispiel zuweilen mal? Oder ist das eher sozusagen was sich auf dieser inhaltlichen Ebene der Bildersprache abspielt?
Einerseits, glaube ich, gibt's Konventionen. Nicht? Wie man so zum Beispiel ein Gedicht in der Romantik verfasst, ja. Aber andererseits habe ich das Gefühl, da gibt es schon ein Fluten. Also das Fluten, flutet, könnte man sagen, ja. Also da ist eine, das findet man, also ich denke jetzt ganz spontan, ich habe das jetzt nicht, weil, also nicht in diesem Aufsatz untersucht, aber ich denke da zum Beispiel an die Bachmann auch, nicht an die Undine. Die flutet, da flutet sie einfach. Ja? Also ja. Da ist schon da, das, da ist mehr drinnen als jetzt nur eine Konvention, glaube ich.
Ja. Also dass man auch sagen kann, das könnte auch verwendet werden, sozusagen, um da auch eine Konvention zu sprengen in der Art des Wetterschreibens sozusagen.
Ja. Da kommt das in Bewegung, was vorher nicht so in Bewegung war.
Ja. Und dafür kann es auch wieder ein Bild sein, ja.
Und da umflutet etwas das Subjekt, könnte man sagen. Oder das wird von bestimmten Wellen oder Stürmen woanders hingetragen, ja.
Ja.
Dieser, man könnte vielleicht sagen, ja, dieser Platz, das Subjekt, der kommt in Bewegung und man weiß nicht genau wohin. Wofür das ist. Ja, das, und das funktioniert noch. Ja? Wir verstehen das auch noch, glaube ich.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so weit weg von uns, dass wir sagen, ah, was für eine komische Formsprache. So ist es zumindest mir gegangen.
Ja,
das hat mich ergriffen.
Ja. Jetzt ist ja die Frage, jetzt hast du das so schön beschrieben auch, aber die Frage ist ja auch, warum ist das eigentlich so? Warum fungiert gerade das Wetter als, wie du schreibst, eben so wie eine Art, ja, fast bevorzugte oder auch konventionelle Metapher für das Begehren etwa in der Literatur oder auch vielleicht noch einen Schritt vorher? Wieso ist diese Art der Metaphorisierung, dieses etwas sagen, indem man etwas anderes sagt, um Lacan zu paraphrasieren, überhaupt in Gang?
Ja, das ist eine spannende, wichtige Frage, nicht? Also einerseits, warum ist diese Wettermetapher so, funktioniert sie so gut, könnte man eigentlich auch sagen, ja? Über diese Jahrhunderte hinweg, ja? Warum funktioniert sie auch heute noch gut? Ich denke, oder das waren dann meine Überlegungen, die mir als sinnvoll erschienen oder einleuchtend, ist, dass das Wetter hier, wie haben wir schon gesagt, das ist eine signifikante auf das Begehren des Subjekts antwortet, aber dass man sich vielleicht diese Situation, dass man hier weiterkommt, wenn man an die Subjektkonstitution, also an die frühe Kindheit zurückdenkt, wo sich das Subjekt erst formieren muss und noch über kein signifikantes System verfügt, also noch nicht in der Sprache sich orientieren kann, noch nicht die Sprache und die Zeichen zur Verfügung hat, um das, was die Begegnung mit dem anderen anbelangt, verorten zu können. Und das ist ja, wir sind ja jetzt alle, also wenn wir jetzt sprechen, wir haben diesen Vorteil, in der Sprache verortet zu sein und die Sprache zu benutzen, um uns austauschen zu können und uns auch unsere Begegnung mit dem Realen verorten zu können. Aber wenn man sich vorstellt, neugeboren zu sein oder eben noch nicht aktiv an der Sprache teilnehmen zu können, wohl schon in diesem signifikanten Bad ist mit den anderen, aber das noch nicht benutzen kann, um den Zugang zum Realen irgendwer auch zu beruhigen, ja, dass das was sehr Dramatisierendes hat, wenn das Reale voll auf einen eintrifft und da ist noch nichts da, um das irgendwie zu sagen, gut, schlecht, böse, Angst oder diese grundlegenden Kategorien noch nicht zur Verfügung hat, dass das fast könnte man sagen, ein anderer Zugang zum Realen ist, wo eben Fremdes und Nicht-Fremdes, die psychoanalytische Theorie geht da eben in diesem Sinne davon aus, diese Kategorien, die wir eben haben zwischen Subjekt, Objekt oder Fremdes und Eigenes, noch verschwommen sind. Und dass das sozusagen die Begegnung mit dem anderen, so beschreibt es zumindest Lacan, war auch schon Freud, dazu beiträgt, das Ganze erst aufzubauen, ja, diese ersten Vorstellungen, die ersten Repräsentationen vom anderen, von sich selbst, oder dass es überhaupt zu dieser Differenz anderer und selbst kommt, ja, dass das etwas ein allmählicher Prozess ist, bei dem dann die Sprache wirklich hilft, sozusagen diese Begegnung nochmal zu verorten im Sinne von eigenem und anderem. Und da denke ich mir, das war sozusagen dann die Überlegung, dass diese Erfahrung mit dem ersten anderen, die ja in gewisser Weise immer traumatisierend wirkt, ja, ohne diese Verfügung der Zeichen, Lacan beschreibt es als auch das Gute ist traumatisierend. Ja, das Genießen mit der Mutter zum Beispiel hat etwas Traumatisierendes und erst recht das Böse, das Schlechte, sozusagen, für das es noch keine Begriffe gibt. Da könnte die Begegnung mit dem Wetter oder diese Erfahrung im äußeren Raum, vielleicht die Erfahrung des ersten Gewitters, ja, vielleicht sogar in der Natur erlebt von dem Kind, eine Art, wie soll man sagen, eine ähnliche Art dieser Erfahrung sein, die zum Bild für diese Erfahrung mit dem ersten anderen wird. Ja. Mhm. Dieser frühe andere, Lacan nennt es das Ding, ja, la chance. Und man könnte dann also sich überlegen, ob diese Erfahrung mit dem frühen anderen, von dem man ja auch abhängig ist, ja, das ist ja sozusagen das kleine Kind und dieser Erwachsene, generiert so etwas wie, er könnte allmächtig sein, ja, und ähnlich könnte man sozusagen, könnte der Blitz zum Beispiel, nicht, das erste Gewitter oder der Sturm, ein Bild sein, mit dem diese Beziehung darstellbar wird, ein Signifikant auch, erste Signifikanten, wenn man will, ja, um diese Beziehung zu diesem allmächtigen Ding in Szene zu setzen. Ja, das ist natürlich auch eine unbewusste Szene, die da mitspielt. Also ich glaube, wenn man dann wirklich schreibt, ist das auch nicht bewusst, ja. Aber diese vielen immer wieder auch Liebesgedichte, die da zum Beispiel in der Romantik eben auf diese Szene zugreifen, da muss ja mehr drinnen sein, als dass es jetzt bloß ein x-beliebiger Signifikant ist. Ja. Und das würde das erklären, warum das Wetter, also ich kenne ein bisschen die Literatur im Französischen und auch im Englischen, aber ich habe keine Erfahrungen mit chinesischer Literatur oder anderen Kulturen, aber wenn ich mich herum ein bisschen so herumgehört habe, habe ich relativ schnell erfahren, dass das Wetter nicht nur in unserer Kultur ein beliebter Signifikant ist, sondern dass das interessanterweise in vielen Kulturen in der Literatur so zur Verfügung steht. Und diese Erklärung, sozusagen diese Spektralität des Ersten, ja, des frühen anderen, die nach Signifikanten sucht, im Wetter, das auch sozusagen so etwas Dramatisierendes haben kann, eigentlich ein naheliegend wäre.
Ja.
Dass man das eine für das andere verwendet.
Ja, also dass man sagen könnte, vielleicht selbst wenn dann die Bilder, die Wetterbilder, die da erzeugt werden, selbst auch eben was Bedrohliches, Stürmisches, Sprengendes haben, dass da eben dennoch so etwas innewohnt wie eine beruhigende Wirkung, weil es eben eine Art von Bildgebung für das ist, was sich sonst gar nicht fassen lässt. So?
Genau.
Ja.
Ja. Das würde ich auch so sehen.
Ja. Okay. Jetzt habe ich noch eine etwas längere Frage. und zwar habe ich dich jetzt so verstanden, dass das Wetter ja sowas wie eine Metaphorisierung auch der seelischen Verfasstheit dem dienen kann, ne? Ist deutlich geworden. Also auch sowas wie ein Übertrag, könnte man vielleicht sagen, von der menschlichen in die äußere Natur. So.
Ja.
Also so, dass das Wetter quasi, wie du es jetzt auch gerade nochmal beschrieben hast, etwas anderes vorstellt, also dem dadurch eben ein Bild gegeben wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja um die Begegnung, dem da ein Bild gegeben wird, der Erfahrung mit dem, wie du sagst, frühen anderen, der häufig auch mütterlich aufgeladen wird, ne, die man dadurch in Verbindung bringt, eben mit den Umwelterfahrungen des Wetters im Sinne eines äußeren Raums oder so. Und hier wäre ja das Wetter eher ausgehend, wenn man das so sagen kann, eher ausgehend gedacht von dem, was ist bildgebend ersetzt, ne? So, und gleichzeitig ist ja, das sagst du ja selber auch, ne, dass das Wetter auch etwas ist, selbst etwas, dem man eben bedrängend ausgesetzt ist, also, und das einen eben auch als solches prägt. Darauf gehst du ja, wie gesagt, hast du jetzt auch gesagt, dieses Beispiel eben mit der Angst vor dem Gewitter zum Beispiel, ne, oder an anderer Stelle, dass der Dingbegriff eben über sozusagen sich auf alle möglichen Objekte und Ereignisse eben auch erstreckt. Und bei mir ist so die Frage entstanden, also wenn das Wetter auch sowas ist, wie mit Freud formuliert, eine Art Übermacht der Natur markiert, ne, also das Wetter jetzt als solches, könnte dann diese Herstellung einer Beziehung der Wetter-Umwelt-Phänomene zum menschlichen anderen, also neben dem, was du jetzt ausgeführt hast, selbst schon ein Versuch sein, auch das, was an dem Wetter auf nichtmenschliche, unheimliche Art ebenso unbeherrschbar ist und aber eben dennoch sehr wirkungsvoll. Also, dass man versucht und sich eben um die Menschen auch nicht kümmert, ne, dem Wetter ist es ja egal, wie es uns damit geht, das auch in die menschliche Welt einzubinden, also eben schon allein dadurch sozusagen einen Sinn zu verleihen, dass man das sozusagen in Verbindung bringt mit einem frühen anderen oder mit einem menschlichen anderen, um eben diese potenzielle Ohnmachtserfahrung angesichts der nichtmenschlichen Übermacht auch um damit zu Rande zu kommen. Also verstehst du ungefähr, wie ich es meine?
Ja. Ja, ja, das würde ich, würde ich auf jeden Fall bekräftigen. Und wenn du zum Beispiel an Kant denkst, der hat Ähnliches unter dem Begriff des Erhabenen reflektiert, ja, also und er verwendet dafür explizit das Gewitter, ja. Er spricht von schrecklichen Erlebnissen des Gewitters, er war ja eher furchtsam, ja. Er wurde einmal eingeladen, an das Meer mitgenommen zu werden, und das war ein schreckliches Erlebnis für ihn. Und er hat dann verlautbaren lassen, dass er auf derartige Einladungen nicht mehr reagieren will, weil es war ihm einfach schrecklich, das Meer zu sehen als etwas, das sozusagen die Vorstellung einer Grenze in Frage stellt. Ja? Und eine große Gewalt natürlich auch, ja. Die schäumenden Wogen des Meeres zu sehen. Er hat dann aber auch andere Beispiele genannt, wie zum Beispiel das Eismeer, ja, das wir so gut von circa zeitgleich von Caspar David Friedrich kennen, ja. Und er unter diesem Begriff des Erhabenen hat er gesagt, es ist sozusagen die Einheit, die hier in Frage gestellt wird, die wir nicht mehr denken können. Wir kommen sozusagen die Grenzen an unserer Vernunft, weil die Vernunft operiert in Einheiten. Ja, egal ob es jetzt mathematisch oder semantisch sind. Er spricht davon mathematisch Erhabenen und vom Naturerhabenen in diesem Sinne. Und das ist wirklich die Einheit, die hier an ihre Grenze kommt, die in Frage gestellt wird. Aber er sagt dann, in der Art und Weise, wie wir das dann reflektieren können, auch ästhetisch, ja, also sozusagen ästhetische Antwort, eben durch dieses Bild zum Beispiel vom Eismeer und in der Distanz zur Szene, die uns schockiert oder traumatisiert, als ästhetische Erfahrung ist ja eine Distanz da, ja, wir sind ja nicht mehr existenziell bedroht. Da passiert dann etwas, was wie so ein Gefühl des Erhabenen, ja, wo der Konflikt dann sozusagen Ausdruck findet und dadurch ja so etwas wie eine ästhetische Erfahrung oder ein Genießen ermöglicht, könnte man heute sagen.
Ja? Ja, so eine Angstlust fast, ne?
Ja, genau. Ja, ja, genau. Und wo das Subjekt hat, dieses Gefühl hat, dass dieses Traumatisierende auch damit überwunden ist.
Ja.
Ja, ja. Man könnte ja auch sagen, die Psychoanalyse arbeitet ja auch so, nicht? Indem wir dazu angehalten werden oder uns dazu öffnen, für unsere traumatischen Erlebnisse, sie in Sprache oder Bilder zu finden, sie zu erzählen, eine Narration zu entwickeln dafür, was sehr kreativ ist, was sehr poetisch ist. Nicht? Was die Psychoanalyse mit der Poesie und der Kunst berührt und mit den gleichen Mitteln arbeitet, dass das uns hilft, das, wofür es vorher keine Worte gegeben hat, das uns überrollt hat, Distanz zu finden und uns zu einem Teil unserer Geschichte zu machen, ja? Mhm. Einem Erzählbaren und damit er den Schrecken nimmt. Es ist erzählbar, mhm. es ist teilbar.
Ja.
Ja, ja. Und Lacan hat dafür im ähnlichen Zusammenhang diesen Begriff gewählt, der Mord des Dings, nicht? Wenn das Ding gemordet ist, in seiner schrecklichen oder genießenden schrecklich Allmacht, dann wird es zu einem Objekt des mhm. Begehrens oder kann ja. zu einem Objekt des Begehrens werden. Und der andere ist nicht mehr so furchterregend. Mhm. Oder meine eigene Besetzung von dem anderen ist nicht mehr so furchterregend oder ja. mein Triebanspruch.
Würdest du denn sagen, dass sozusagen Mutter und Wetter quasi zwei Metaphorisierungen sozusagen der Relation des Subjekts zum Ding oder zum ersten Außen sind? Also, oder würdest du das in irgendeine Art von Reihenfolge bringen? Also jetzt, wie ich es jetzt verstanden habe oder wie du es beschrieben hast, könnte man ja sagen, es gibt einfach verschiedene Versuche, diese traumatischen Begegnungen mit dem sogenannten Ding bei Lacan eben zu übersetzen in bestimmte Bilder, Vorstellungen, Objekte, ne, damit es sozusagen damit eine Distanz dazu entstehen kann. Und das ja. gilt ja auch vielleicht schon selbst auch für das, was denke ich, ja häufig auch in der Psychoanalyse passiert, dass man dieses Ding automatisch mütterlich denkt, aber das ist ja auch schon eine Übersetzung, ne? Dass dieser frühe andere ist ja nicht die Mutter, sondern es geht ja erstmal um das Ding als etwas, was nicht repräsentierbar ist, was eben genau rausfällt aus dieser Art von Aufladung erstmal und dem dann Bilder zu geben, sodass man ja sagen könnte vielleicht auch, das Bild, dass es da in erster Linie um die Mutter geht, ist ebenso schon eine Art von Bildgebung oder fast vielleicht auch Konvention, wie eben so die Wettersprache. Würdest du dem zustimmen?
Ja, also ich denke mir, es gibt schon Gründe, den frühen anderen auch mit der Mutter in Verbindung zu bringen, weil es meistens die Frauen sind oder bis jetzt nach wie vor die Frauen sind, die die Kinder auf die Welt bringen und ja, also rein körperlich. Und von hier aus eine körperliche Nähe zwischen Kind und Mutter gibt, ja, die sich dann meistens oft auch in der Betreuung weitersetzt, aber es muss nicht sein. Es kann auch der Vater oder die Großmutter oder der Großvater diesen ersten anderen, diese Funktion des ersten anderen übernehmen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch die anderen von Anfang an daneben. Ja, es gibt ja nicht nur die eine Stimme, auch der Vater hat eine Stimme und die Frage ist, hilft dem Kind die Vaterstimme mehr vielleicht als die Mutterstimme, ja, aus einer depressiven Situation herauszuwachsen? Das ist ja alles offen, ja. Also, ich glaube, dass der Lacan auch deshalb, oder der Freud, der Begriff geht ja eigentlich schon auf Freud zurück, deshalb das Ding gewählt hat, um sozusagen die Begegnung des Neugeborenen mit dem ersten anderen und mit den ersten anderen, also im Sinne des Plurals, einfach offen zu halten. Mhm. Das gefällt mir auch an dem Begriff. Obwohl, Ding ist ja sonst irgendwie komisch, aber es ist eben nicht das Objekt. Es ist nur dieses Unfassbare, dieses Objekt. Ein Ding. Und von daher gibt es beide Aspekte, glaube ich. Ja. Einerseits ist eine starke mütterliche Aufladung, gerade wenn wir dann an die Brust zum Beispiel denken. Nicht? Aber die Brust kann auch vom Vater repräsentiert werden. Ja, also das ist offen.
Also es geht schon viel auch um eine Konvention an der Stelle, könnte man sagen, ne? Dass das sozusagen, wie du auch sagst, also dass Betreuungsverhältnisse eben auf eine bestimmte Art gehandhabt werden, hat dann auch eben Einfluss auf diese Aufladung.
Ja,
Okay.
Aber ich würde auf jeden Fall davor warnen, das nur auf die Mutter zu reduzieren. Ja. Nicht? Das wäre gefährlich. Ja. Da würde ich nicht zustimmen.
Genau. Ja. Was ich auch interessant finde, jetzt haben wir viel, oder hast du viel erzählt, auch über diese traumatisierenden Aspekte und dieser Versuch, sozusagen den in diesen Wetterbildern auch eine Vorstellbarkeit vielleicht zu geben, die dann auch so eine einbindende Qualität hat, eine beruhigende. Wie passen diese durchaus schwergewichtigen Deutungen ja, ne, in denen das Wetter bis eben hin mit dem Traumatischen assoziiert sein kann, zum Wetter als dem trivialisierten Smalltalk-Thema schlechthin, also der ja schon so eine Kleinheit im Namen, also das Thema, das ja schon eine Kleinheit im Namen trägt, also der Smalltalk gilt manchen ja vielleicht eher als so eine Art formelhafte oder auch eine Art leeres Sprechen. Und zugleich hat es ja eine sehr wichtige Funktion in der alltäglichen Kommunikation, also ist sozial total relevant, ne? Etwa das Eis zu brechen, interessanterweise, wie man sagt. Und dieses Sprechen hat ja vielleicht auch herkömmlich so eine Funktion, sich zu versichern, eine Ausgesetztheit ganz anderer Art zu überwinden. Also siehst du da irgendwie Verbindung oder sind das ganz verschiedene Terrains für dich?
Ja, so spontan würde ich einmal sagen, man weiß ja gar nicht, wie viel man über sich erzählt, wenn man über das Wetter redet. wie viel man von sich schon sagt. Ne? Aber ja, ich mir gefällt das gut, was du sagst, ne? dass sozusagen dieser Smalltalk eigentlich eine gute Form ist, dieses Eis zu brechen zwischen sich und dem anderen. Ja. Von dem man ja gar nichts weiß, nicht? Der kommt ja eh wie ein Ding eigentlich daher, nicht? Mhm. Das ist jemand, der völlig unbekannt ist. Normalerweise spricht man auch mit Unbekannten, nicht? Und das Wetter wäre dann eigentlich eine recht gute Gelegenheit, einen ersten Austausch mit diesen anderen zu ermöglichen, mhm. der in dem, dass es nur Konvention bleibt, auch eine gewisse sozusagen ungefährlich ist.
Ja.
Nicht? Also wenn man sagt, das ist eh nur Konvention, ja. Ist es ja auch ungefährlich, mich erstmals mit diesen anderen einzulassen.
Ja.
Aber auf einer unbewussten Ebene würde man sagen, man sagt eigentlich recht viel über sich aus. Nicht?
Würdest du sagen, dann jetzt fällt mir gerade ein, würdest du denn sagen, dass die Leute, die so Schwierigkeiten mit Smalltalk haben, dass die sozusagen da eher so ein Gespür dafür haben, was sie damit alles sagen?
Vielleicht.
Weil das ist ja manchmal, also ne, es ist ja manchmal auch so durchaus sehr, sehr schwierig für manche Menschen, gerade Smalltalk zu machen. Ne?
Ja.
Also
ja,
sich auf die
unangenehm.
Ebene. Ja, oder unangenehm. Ihnen fällt nichts ein, oder sie fühlen sich da ganz unwohl. Ja.
Ja. Vielleicht spüren die mehr, wie viel sie schon von sich zeigen. Ja, das könnte sein.
Also, dass sozusagen dann da plötzlich das gar nicht mehr so was Beruhigendes oder sozusagen Unverfängliches hat, sondern was sehr Verfängliches und Entlarvendes plötzlich bekommt.
Ja, und auch diese Begegnung einfach, dass es eine Begegnung ist. Trotz allem, ob es jetzt in der Konvention bleibt oder nicht, das ist irgendwie, es hat noch was von dieser vielleicht stürmenden, könnte eine stürmende Situation werden oder vielleicht auch das Gegenteil, weil die Abwesenheit von Sturm ist ja auch, also es gibt da dieses, ich erinnere an dieses Gedicht von Goethe über den Schiffer im kleinen Schiff, wo es nichts gibt, nicht? Also der sitzt am Meer in seinem Schiff und es gibt keinen Sturm, keine Welle, nichts. Mhm. Es ist so eine Art Todeszone.
Mhm.
Und wenn man jetzt auf einen Menschen trifft und da gibt's nichts, also da kommt nichts in Schwung, da kommt kein Windchen, kein Lüftchen auf, nicht? Und keine Welle und nichts, dann ist das ja wirklich unangenehm.
Mhm.
Nicht? Das ist ja wirklich, es hat ja was von, da ist einfach nichts zwischen diesen beiden. Das ist, Todeszone ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es ist besser, man geht weiter zu einem anderen, wo ein bisschen ein Lüftchen entstehen kann.
Aha.
Und im besten Fall ein Frühlingswind, ein Lauer, nicht?
Der einen das ist total spannend, weil,
kann.
Ja. Entschuldigung, ja.
Ja, wer sagt?
Ja, das finde ich ganz spannend, weil es, finde ich, an der Stelle nochmal so deutlich macht, dass die Begegnung eben, diese Begegnung, dass denen also erstmal sozusagen fast sowas, immer sowas anhaftet, was besänftigt werden muss fast, ne? Oder irgendwie was belebt werden muss oder was, also was, so, dass es immer so eine Dimension, wie ich das jetzt verstanden habe, mitschwingt, die auch so eine Bedrohlichkeit hat da.
Oder bedrohlich werden könnte.
Könnte, ja.
Ja. Oder sich es bedrohlich erweist oder bedrohlicher in dem Sinne, dass es einfach nichts zu sagen gibt.
Ja. Ja.
Es wird sich herausstellen. Es ist eine Begegnung und man weiß nicht, wie sie ausgeht.
Ja.
Das ist offen.
Ja. Als ob da noch was mitschwingt auch sozusagen von dem, was eigentlich durch die Bildgebung besänftigt werden soll.
Ja, mhm. Ja, ja. Mhm. Oder und kanalisiert werden kann.
Und kanalisiert werden, ja. Mhm.
Ja.
Genau, wie eingangs schon erwähnt, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, ist das Wetter ja jetzt eigentlich generell nicht mehr so sicher formelhaft unverfänglich, also nicht nur für einzelne Wesen, die damit Schwierigkeiten haben, sondern eben auch, da sind wir wieder bei den Wandlungsprozessen auch, dass das Wetter durch den Klimawandel eigentlich alles andere als ein triviales Problem zum Teil erscheint, politisiert wird. Und vielleicht zunächst nochmal, dass die dass das Klima auch vielleicht als Begriff schon eine gewisse Verschiebung ja impliziert. Also mit Eva Horn formuliert, ist das Klima ja nichts, was in Bildern und Situationen gefasst werden kann. Es ist nicht so ereignisförmig wie das Wetter, sondern, also nicht so, eben nicht ein Sturm, ein Hagelschauer, sagt sie, ne, oder Frosteinbruch, sondern es ist zum Namen für einen neuen, gegenwärtigen Typ von drohender Katastrophe geworden. Eine Katastrophe ohne Ereignis, wie sie sagt. Also, dass es eher so um latente Prozesse geht. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht an diesem Klimawandel nochmal diese Lacanschen Dimensionen erörtern konntest, ne? Also, wir haben am Anfang ja gesagt, du hast es so sehr auch auf die, sich damit beschäftigt, Wetter und vielleicht auch Klima auf die Lacanschen Dimensionen des realen, symbolischen und imaginären zu beziehen. Und jetzt sind die Begriffe zum Teil auch schon gefallen, aber vielleicht kannst du es an dem Beispiel nochmal aufrollen?
Ja, also mit dem Imaginären denke ich mir, ja, das ist mit Lacan kann man das Imaginäre mit dem Phantasmatischen in Beziehung bringen, mit dem Begehren. Das Thema, darüber haben wir jetzt gesprochen, nicht? Inwiefern wird das Wetter zu einer Metapher des Begehrens des Subjekts, oder ist es in unserer Kultur einfach geworden? Aber das wäre sozusagen das individuelle Begehren, das Subjekt im Hinblick auf den anderen und frühen anderen, haben wir gesagt, nicht? Mit dem Realen könnte man, also diese reale Dimension des Wetter, da könnte man dann mit den Lacanschen Begriffen zwischen Realen und Realität unterscheiden. Also was ist das Reale des Wetters, was ist die Realität des Wetters? Die Realität des Wetters ist nach, also Lacan hat das nicht durchdekliniert, aber mit Lacan kann das machen. Unter Realität versteht er das Reale in dem Sinne, dass man dafür Bilder oder Sprache findet, also so Kategorien, um das Reale zu bezeichnen. Und von hier aus kann das Reale dann auch zum Beispiel zum Objekt des Wissens werden. In Bezug auf das Wetter könnte man sagen, die Realität des Wetters im Sinne eines Objektes Wissens wird deutlich, wie zum Beispiel in der Wettervorhersage. Also wir können das Wetter als ein Objekt des Wissens, Erdatmosphäre, Sturm, Hagel, Hitze, Sonnenschein, Kälte, Wärme bestimmen und auch die Dynamik des Wetters, also bestimmte Phänomene der Erdoberfläche, die man chemisch oder physikalisch bestimmen kann. Und ja, wie gesagt, prominent damit die Wettervorhersage, die wir alle kennen und auch oft nützen, um leben zu können in einer Situation. Ich weiß nicht, ist das Wetter heute kalt oder schön oder stürmisch? Wie kann ich darauf reagieren, um mich möglichst vor den Gefahren auch zu schützen? Das Reale hingegen, das wäre nach Lacan jenes, also im Unterschied zur Realität, das sozusagen dieses Traumatisierende in Bezug auf das Ding ins Spiel bringt. Und wir könnten dann auch sagen, gerade als in Bezug auf die Erderwärmung, es gibt trotz aller Möglichkeiten, sozusagen das Klima oder Klimawandel analysieren zu können und vorhersagen zu können, ein Moment, das wir nicht kalkulieren können, weil es so und so viele Faktoren zusammenspielen, die dieses Phänomen nicht zur Gänze kalkulierbar machen und vorhersagbar machen. Ja, wir wissen nicht, welche Auswirkungen, komplexen Auswirkungen die Erderwärmung in Bezug auf die Reaktion der Pflanzen, der Umwelt, der Winde in der Erdoberfläche haben. Das hat eine Dimension, die nicht also eine Komplexität, die nicht kalkulierbar ist, und das kann Angst machen. Und wenn es auch nur eine diffuse Angst ist, ja. Ich habe da an diesem Kongress dann mit einem jungen Meteorologen gesprochen und wir haben ihn gefragt, hast du Angst vor der Erderwärmung? Er hat gesagt, naja, bis zu einem gewissen Grad ist das alles sehr gut schon erforscht. Also da muss man sich schon fürchten, wenn die und die Grenzen überschritten werden. Aber es gibt so etwas wie eine Fuse, die Angst darüber hinaus, die ich habe, eben vor dem, was noch nicht erforscht ist, ja, was da eintreten könnte. Das, da habe ich mir gedacht, aha, das ist dann dieses, das könnte dieses Reale sein des Wetters, ja, dieses Ding. Und das bringt natürlich uns auch als, würde ich sagen, als verletzbare, immer verletzbar bleibende Menschen oder traumatisierbar und sterbliche Menschen ins Spiel, die sozusagen, was die Realität des Wetters, ein Aspekt, der das ausblendet. Ja. Mhm. Und das Dritte wäre dann das Symbolische, also wir haben das Reale dann und das Imaginäre, das Symbolische, ja, was könnte sozusagen das Symbolische des Wetters sein? Da habe ich mir gedacht, das ist interessant, wenn man jetzt an die Antike, an den antiken Diskurs über das Wetter denkt, und dass das Symbol, dass das Wetter von Anfang an eigentlich eng mit dem Symbolischen verknüpft war, weil es zuerst die Götter waren, die über das Wetter verfügt haben, ja. Also so die Götter im Sinne, durchaus so im Sinne vom Lacanschen Andern. Und da haben wir sowohl männliche Götter, wie zum Beispiel den Zeus und den Jupiter, die auch diese Insigne des Blitz haben, ja. Also ihre Macht wird begründet, oder wird repräsentiert über die Gewalt, über das Wetter, ja. Aber auch vielleicht von früher, von matrilinearen, prähistorischen Geschichte, von der prähistorischen Geschichte, offensichtlich die Frauen ursprünglich sozusagen über die Macht verfügten, Wetter zu machen oder das Wetter beeinflussen zu können, beziehungsweise es Göttinnen waren, die über die Saat und die Fruchtbarkeit verfügten, also im Sinne von Blühen, Absterben, Fruchten und Absterben. Das waren weibliche Göttinnen. Also sowohl jetzt habe ich untersucht, sowohl in der Antike, also bei den Römern und Griechen, aber auch sozusagen im germanisch-keltischen Raum, wenn wir jetzt zum Beispiel noch an die Frau Holle denken, die wir von den Gebrüder Grimm noch alle kennen, oder an die Regentode von Storm, ja. Die waren sozusagen, was die Geschlechtlichkeit betrifft, hat es da sowohl männliche Repräsentanten als auch weibliche gegeben. Dieser Wetterdiskurs, dieser symbolische Wetterdiskurs, würde ich mal sagen, der scheint mir durch Überlegungen im Hinblick auf den Klimawandel, den menschlich erzeugten Klimawandel und die Gefahren, die damit einhergehen, wieder auf diese rechtliche oder symbolische Ebene zurückgekommen zu sein. Jetzt nicht als mythologischer Diskurs, so wie früher, wo eine gewisse Ethik war, man muss sich an die Grenzen der Natur halten, nicht? Und dieses Fruchten, das Aussaat, das war vorgegeben. Aber jetzt sozusagen eine auf eine rechtliche Ebene zurückgekehrt, ja, oder erstmals sozusagen wirklich auf eine rechtliche Ebene gekommen in dieser Forderung, dass es so etwas wie ein Recht auf ein klimafreundliches Wetter gibt, in dem der Mensch überleben kann. Und sozusagen nicht nur unsere Generation, sondern auch die nächsten. Das ist eine neue Idee, ich würde sagen, ein neues kollektives Begehren, ja, in Bezug auf das Wetter. Das würde ich so sehen, ja.
Also so, dass die symbolische Dimension dann eher so hier in dem Kontext auf die kollektiven Gebote, Gesetze, Regelwerke beziehen würdest.
Und dass das auch Sinn macht, glaube ich, nicht?
Ja.
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 Dass eine Gesellschaft jetzt übergeht, sozusagen auf einer rechtlichen Ebene, den Wetterdiskurs zu bestimmen und damit wirklich sozusagen Klimarecht, ja, in Anspruch zu stellen und das zu entwickeln. Ja, das scheint mir, ich glaube, dass das wirklich eine gute Form ist, diese Probleme, wenn überhaupt, in den Griff zu bekommen.
Ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage. Jetzt habe ich gerade gedacht, nämlich das ist sehr nachvollziehbar, wie du das beschreibst. Also das sozusagen, dass das einen Sinn macht, da diese Art von Auseinandersetzung zu führen. Gleichwohl könnte man ja sagen, dass es auch an vielen Stellen deutlich wird, dass eben diese gesetzten Ziele oder so, dass es da auch ein Scheitern gibt. Ne? Also dass es da auch ein Scheitern gibt, was vielleicht auch eine Machtlosigkeit nochmal anders vor Augen führt. Also wo einerseits natürlich man sagen kann, das ist bestimmten Interessenskonflikten geschuldet, auch im Verhältnis von lokal, international, global und so weiter. Aber oder auch gibt es da ja vielleicht wieder Dimensionen, die sich wieder psychoanalytisch auch betrachten ließen. Ne? Also ich habe jetzt gedacht zum Beispiel an Supancic, die bezüglich des Klimawandels auch von so einer Verleugnungsstruktur spricht. Ja. Also dass sie sagt so, dass da sehr stark so ein so eine Dynamik am Werk ist, ich weiß, aber dennoch, also es, und sie schreibt dann an einer Stelle auch, dass es scheint, dass wir lieber sterben würden, als then let ourselves be scared to death by what is coming if we let the change and the events take their natürliche natural course. Ne? Also dass es, dass wir lieber sterben würden, als uns zu Tode zu fürchten. Und dass da könnte man ja vielleicht sogar mit ihr auch sagen, dass da das Wissen nochmal so eine sehr spezielle Rolle auch einnimmt. Also das Wissen, was du ja auch verortet hast, jetzt zum Beispiel bei der Wettervorhersage und so weiter, dass es dann so ein Wissen um den Klimawandel gibt, aber dass die Rede über dieses Wissen oder dass das fast selber schon was Alltägliches geworden ist, beziehungsweise dieses Wissen fast selber schon so eine Art Sicherheit zu versprechen scheint, um nochmal zu Panchic zu paraphrasieren, dass sie sagt, dann kommt fast so eine Art Dynamik in Gang wie, ich weiß es ja, ich anerkenne die Situation und damit scheint sie schon gebannt und deswegen muss ich gar nichts mehr tun. Also dass sozusagen da so eine, das Wissen auch in diese Verleugnungsstruktur so eingebaut ist. Wo würdest du im Rahmen deiner Überlegungen solche Verleugnungsaspekte verorten?
Dem würde ich zustimmen. Also das ist ein, wäre nochmal eine interessante Zugang von der Psychoanalyse, und es gibt auch Kollegen, die das, also ich kenne einige Kollegen, die hier arbeiten in diesem Bereich, ja, an diesem Kongress, den ich erwähnt habe, also diese Tagung, hat es Alice Bechregel, meine Kollegin, die eine Philosophin aus Klagenfurt, an der Universität Klagenfurt, ist diesen Aspekten nachgegangen, also sie hat hier mit der Verleugnung gearbeitet, glaube ich, ja, das war die Verleugnung, und hat eben aufgezeigt, wie dieser Diskurs von dem, was man so psychoanalytisch unter der Verleugnung, ich weiß zwar aber auch mit Lacan nicht, versteht, geprägt ist. Ja, also, dass dem wirklich ein Verleugnungsmoment innewohnt, so wie du das eben jetzt auch dargelegt hast, ja, es gibt ein Wissen, man weiß genau, was passiert, wenn diese Kipppunkte erreicht werden, ja, oder wenn es eine Klimaerwärmung gibt, die mehr als 1,5 oder mehr als 2 Grad ist als im vorindustriellen Zeitalter, und dass man damit lebt und wie die Zupancic schreibt, aber nicht dieses Wissen nützt sozusagen für die Veränderung, sondern naja, trotzdem nicht, denn man muss weiter produzieren, die Wirtschaft braucht es, reicht man sowieso zusammen, nicht? Also dass es da eine ja, dass diese Situation wirklich von einer bedrohlichen Verleugnung bestimmt wird. Aber ich kenne ja auch noch Kollegen, also es gibt da einen Philosophen aus Brasilien, der darüber jetzt eine Dissertation schreibt, das ist der Herr Schmidt, Michael Schmidt-Lehner, der versucht es auch mit der Verwerfung. Der versucht sozusagen die Dimension dieses Diskurses auch über, nicht nur über die Verleugnung, sondern auch über die Verwerfung zu denken, also durchaus was Psychotisches, würde man sagen, die Abwehrform der Psychose, die dominante wäre dann eben die Verwerfung. Aha. Und ich glaube, ich habe dann mit ihm einmal gesprochen und ich denke mir, es spricht viel dafür, dass diese verschiedenen Abwehrformen hier wahrscheinlich zum Tragen kommen, also sowohl die Verleugnung, die Verwerfung, als auch die Verdrängung. Also warum sollte auch nicht das ganze Register zum Einsatz kommen? Ja?
Ja. Man könnte ja fast auch sagen, es könnte auch, wie du das nochmal aufgegriffen hast, so dass du sagst, wir wissen es zwar, aber dennoch machen wir weiter so. Also das war jetzt nochmal diese Verleugnungsformel. Also dass da ja auch eine Befriedigung drin stecken kann in der Zerstörung, in diesem ich mache es dennoch. Ne? Also dass das ja auch wie eine Art von, also da gibt es ja auch Literatur dazu, also dass das fast wie eine Art, ja, Befriedigung, dass wir sich dem Konsens widersetzens zum Beispiel, oder auch eine Befriedigung von das Genießen des Verzichts auf der anderen Seite. Also dass da ja sozusagen neben all diesen argumentativen neben der argumentativen Ebene auch diese Art von Genießensformen immer eine Rolle spielen. Also Abwehrformen, sagst du, und genauso eben auch damit zusammenhängen vielleicht auch Genießensformen.
Ja, aber es ist ein tödliches Genießen, nicht? All along.
Mhm.
Also der Todestrieb eigentlich, nicht? Könnte man sagen. Es wär im Sinne der Vernunft, die nicht aufhört, sich zu melden, auch wenn die Stimme leise ist, den Gefahren Einhalt zu gebieten.
Ja, auf die Freud so vertraut hat, ne?
Mhm. Ja, in dem Fall ja.
In dem Fall ja. Hast du auch vielleicht eine Idee, die Vernunft, das ist natürlich eine Kraft, sozusagen die leise Stimme der Vernunft. Würdest du sagen, es könnte auch, welche Rolle könnten künstlerische, literarische Auseinandersetzungen in dieser Hinsicht vielleicht auch spielen? Hast du da Ideen?
Also ich denke da, also was mich sehr beeindruckt hat, war diese Ausstellung, die meine Kollegin Sophia Cantigliato dazu organisiert hat. Und die verschiedenen Werke sind natürlich, haben verschiedene Zugänge, Formale auch gesucht zu diesem Problem, aber da waren wirklich Arbeiten dabei, die auch auf diese zerstörende Kraft, die das sehr schön dokumentiert haben. Ja.
Mhm.
Oder wird es wirklich augenfällig gemacht.
Mhm. Ja. Also auch wieder Bild gegeben haben?
Ja, so? Das war ein Fotograf, ja, der riesige Aufnahmen gemacht hat von zerstörten Landschaften, die ausgebeutet worden sind durch Industrialisierung, durch Abbau, ja, das war Bergbau, glaube ich, ja, wo ganze riesige Wälder zerstört worden sind, und der hat Fototapeten davon gemacht.
Ja,
das war sehr beeindruckend, also zu sehen, wie innerhalb von, ich weiß jetzt nicht, 50 Jahren diese Landschaft völlig verwüstet wurde, ja, könnte man sagen. Ja. Also diese Einschreibung, diese Ausbeutung auch dieser Natur, die Industrialisierung mit sich gebracht hat. Ja. Also ganz konkret ein Beispiel.
Ja.
Ich glaube schon, dass die Kunst da einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann.
Ja.
Ja. Oder die Literatur.
Ja. Also dass da quasi in diesen Bildern dann auch die Übermacht wieder spürbar wurde.
Ja, oder dieses tödliche Moment,
das tödliche Moment,
wir gesprochen haben. Mhm. Ja. Das hat fast was Auslöschendes.
Mhm.
Ja.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, mit dieser Frage der künstlerisch-literarischen Auseinandersetzung, dass wir damit schließen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung mit dir und für das schöne Gespräch. Danke. Thank you.